Willkommen zu einer neuen Folge vom PostFinance Podcast. Heute gehen wir dieser Frage nach, wieso Anlegen ein neues Sparen ist. Das klassische Sparkonto ist nicht mehr so attraktiv wie früher. Zinsen werfen kaum mehr etwas ab. Wie wir unser Geld aber sinnvoll für die Zukunft sichern können und wie das mit dem Anlegen gelingt, darüber rede ich in dieser Folge mit Philipp Märkt, CIO von PostFinance und Nadine Jorgensen, Mitgründerin der Finanzplattform Alix. Sie erklären mir, was Do's und Don'ts beim Anlegen sind und wie ihr eure Finanzen neu denken könnt. Mein Name ist Chetara Rejai, Mediensprecherin bei PostFinance, und ich freue mich sehr, dass ihr zwei heute bei uns mit dabei sind.
Hoi Chetara, danke für die Einladung.
Hallo zusammen, merci vielmals für die Einladung.
Wir haben auf der Strasse eine Umfrage gemacht und wollten herausfinden, was die Schweizerinnen und Schweizer über Sparen und Anlegen denken.
Ich spare mit einem Sparkonto. Immer noch.
Also sagen wir mal, ich investiere. Ich investiere in Kunst und Uhren.
Ja, ich habe schon gespart, indem ich einfach Geld auf mein Sparkonto eingezahlt habe. Ich habe Zugriff auf das Anlagenkonto von meiner Mutter.
Anlagen, ETFs und Krypto und was es einfach so gibt.
Nein, keine klassischen Anlagen. Sparen. Indem dass ich mehr Geld auf dem Konto liegen als drauf geht.
Also wir haben es gehört, Geld auf dem Sparkonto oder auch schon investiert in Anlagen oder ETFs. Ja, es ist doch ziemlich unterschiedlich, wie die Leute sparen, respektive ihr Geld anlegen. Und genau dem gehen wir in dieser Folge auf den Grund. Aber zuerst möchte ich noch kurz in die Vergangenheit, also wir kennen es doch alle, wir haben früher mal auf etwas ganz lang hingespart. Nadine, von dir möchte ich wissen, kannst du dich noch daran erinnern, wenn du das erste Mal auf etwas gespart hast?
Ja, das ist schon lange her. Und zwar bin ich damals, glaube ich, 11 oder 12 und ich habe auf ein Velo gespart, das ich mir damals dann im Veloladen gekauft habe. Es hat 1'000 Franken gekostet. Und da ich schon jung einen tollen Job hatte als Moderatorin, habe ich mir dann das zusammengespart, ich habe ein Jahr gebraucht. Und das Velo-Fun-Fact hat jetzt heute meine 11-jährige Tochter, ich habe das all die Jahre aufbewahrt, weil es ist etwas Spezielles, etwas, wo man das erste Mal so drauf anspart und auch wirklich merkt, ja, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn man etwas nicht geschenkt bekommt, sondern es wirklich selber erarbeitet hat. Das hat einfach einen total höheren Stellenwert, ja.
Ja, das glaube ich. So ein Generationen-Velo fast schon dann, hä?
Ja, mal schauen, ob es überdauert, genau.
Ja. Ja, Philipp, wie sieht es bei dir aus? Auf was hast du mal ganz lang gespart?
Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, als erste Mal einmal etwas Grösseres, das ich angespart habe. Und das war eine Stereoanlage.
Ah, dann zumal.
Dann zumal, genau, so richtig eine tolle mit Plattenspieler, Doppeltape und so weiter. Und ja, die war dann zumal auch recht teuer, 2000 Franken fast. Und das hat auch relativ lang gebraucht. Und ich habe auch dafür gearbeitet, bis das zusammen war. Jetzt, ob sie jetzt immer noch im Betrieb ist, weiß ich nicht. Aber sie ist bei uns lange im Betrieb, fast 20 Jahre. Mhm. Und dann habe ich sie dann auch weitergegeben, einen Secondhand lassen. Also ich hoffe, sie ist noch im Betrieb.
Ah, das ist aber auch noch nachhaltig. Man hat es weitergegeben. Vielleicht hat jetzt jemand anders Freude dran. Wir wissen ja alle mittlerweile, dass es ja nicht mehr so attraktiv ist, das Geld einfach auf dem Sparkonto zu parkieren. Ja, Philipp, was sind denn die grössten Herausforderungen, die die Leute haben, wenn es um Starten mit Anlegen geht?
Ja, wir haben eine Untersuchung gemacht zusammen mit der Hochschule Luzern und haben geschaut, warum was rund 50% in der Schweiz von der erwachsenen Bevölkerung nicht anlegen. Und das sind eigentlich drei Hauptgründe, warum nicht. Das erste ist, wo fast zu zwei Drittel gesagt wurde, bei diesen Leuten ist fehlendes Wissen, also Financial Literacy, die sogenannte fehlendes Wissen. Über Anlegen ist Punkt 1. Das zweite war Angst. Mhm. Also schlussendlich hat man Angst davor, einen Fehler zu machen oder eben vor den Risiken und Schwankungen. Das ist am zweitmeisten genannt worden. Und dann das dritte war, wir haben zu wenig Geld. Und das, obwohl es eigentlich man schon zum Teil mit 20 Franken im Monat dabei wäre, wird gesagt, dass man zu wenig Geld hat. Also es geht immer nur, dass man denkt, man muss einen grossen Betrag hat, um investieren, dass eigentlich eben das neue Sparen ist gar noch nicht so durchgekommen.
Also du sprichst es eigentlich, mit 20 Franken kann man da eigentlich schon in die Zukunft investieren. Da dazu gibt es nachher ein paar Fragen, da möchte ich weiter tiefer reingehen.
Nadine, ich bei Alex beratet ja Frauen. Also der Philipp hat gesagt, man kann schon mit 20 Franken starten. Aber es gibt ja schon mehrere Hürden. Und jetzt gerade bei Frauen der Gender Pay Gap. Man liest ja auch, es gibt ja auch Studien dazu, dass Frauen einfach viel weniger investieren. Aber was für einen finanziellen Polster sollte man denn überhaupt eben ein Anlegen in Betracht ziehen?
Ja, genau. Also die Zahlen, die so im Raum stehen, sind, dass nur etwa 18-20% der Frauen in der Schweiz überhaupt investieren. Also die Zahl ist noch mal viel, viel tiefer als auch bei den Männern. Mhm. Und du hast schon recht, du sprichst es an, Frauen haben auch weniger Geld. Oder wir haben nach wie vor den Gender Pay Gap, Frauen verdienen weniger Geld. Und nichtsdestotrotz, Philipp hat das richtig gesagt, kann man auch mit kleinen Beiträgen anfangen investieren. Was wir jetzt den Frauen immer raten, ist, dass man wirklich 3 Monatslöhne mal zuerst auf der Seite hat. Egal was passiert im Leben, das Geld einfach mal zur Sicherheit zu haben. Und dann ist natürlich auch immer ein gutes Einstiegsprodukt ist eine Säule 3a, wo man investiert. Also auch nicht auf dem Sparbüchli, sondern die kann man ja auch investieren. Und dort ist es einmal natürlich Bundesgeld, also das heisst, das kommt man dann wirklich auch erst über, wenn man pensioniert ist oder zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung kauft. Also das muss man sich bewusst sein, wenn man sonst investiert, kann man es ja dann jederzeit rausnehmen. Aber ich sage mal, es ist einmal ein Einstieg in ein Investitionsprodukt, wo man auch nicht so viel Auswahl muss treffen, weil dort die Anlagestiftungen übernehmen ganz viel Fremd und es ist sehr stark reguliert. Und dann wirklich das Geld einzahlen und dann auch eine lange Zeit nicht mehr anschauen. Also das muss wirklich Geld sein, das man nicht braucht.
Das man nicht braucht, genau. Ja, Philipp, wie siehst du das? Wieso glaubst du, dass jetzt eben das Anlegen, eben das neue Sparen ist? Was sind so die wichtigsten Punkte für dich diesbezüglich?
Ja, also Nadine hat das richtig gesagt. Also sehen wir auch so per se, die tut man 3-4 Monatslöhne auf ein Sparkonto. Mhm. Und das ist auch richtig so. Also schlussendlich als Reserve, dass man das da drauf hat für Notfälle. Ich sage auf dem Lohnkonto vielleicht noch einen Monatslohn noch zusätzlich. Aber was drüber ist, was man nicht gerade braucht, muss vielleicht auch noch Einschub machen, auch für kurzfristige Anschaffungen ist ein Sparkonto immer noch das Richtige, wenn man auf etwas spart, wo man nächste 1-2 Jahre braucht, dann kann man das auch Sparkonto, das ist völlig richtig. Aber wenn man für etwas anspart, was auf längere Frist raus ist, oder sogar fürs Alter, dann geht nichts am Anlegen nebendüren. Auf lange Frist macht man wesentlich mehr Ertrag mit dem Anlegen. Und das ist sicher wichtig im Kopf zu behalten. Und wichtig ist auch, dass man das es gibt nicht den richtigen Einstiegszeitpunkt, sondern man sollte das regelmässig machen, regelmässig einsteigen, so, und eine lange Frist verfolgen. Und wenn man das macht und dann noch diversifiziert, das bedeutet, dass man möglichst viel, also nicht alles auf ein Ross setzt, sozusagen, sondern verschiedene Anlagen, dann hat man schon ganz viel richtig gemacht für seinen langfristigen Vermögensaufbau oder auch fürs Alter.
Was sind denn so die häufigsten Fragen beim Anlegen? Zum Beispiel Nadine, bei Alex, ihr beratet ja auch Frauen. Was sind so die häufigsten Fragen mit denen, wo sie zu euch kommen, jetzt in Bezug auf Sparen und Anlegen?
Ja, ich glaube, bei vielen Frauen ist der Knopf eigentlich noch vorher. Also viele Frauen haben zuerst mal schon das Gefühl, investieren, Geld und Anlegen, das ist nichts für sie. Oder? Und wir haben zum Beispiel den Money Hacks Kurs, wo es eigentlich wirklich mal um Financial Literacy geht, wo man wirklich mal anschaut, es gibt verschiedene negative Geldglaubenssätze zu Geld. Also, Geld ist nicht wichtig, ich habe nichts zu tun mit Geld, Geld ist dreckig, so eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber Geld. Und dann überhaupt auch mal eine Übersicht zu haben, wie sehen meine Finanzen aus, überhaupt einmal zu wissen, wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung? Da scheitert es manchmal schon. Und erst dann nachher kommen wir eigentlich einmal ins Vorsorgen und ins Investieren hinein. Und dann merken die meisten Frauen, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist. Aber ich glaube, die Hürden sind viel, viel vorher. Also ich glaube auch die Sprache von der Finanzindustrie, oder? Das ist ja das, was wir mit Alex ein bisschen anders machen. Wir versuchen wirklich schwierige, komplexe Inhalte runterzubrechen, mit den Frauen auf Augenhöhe zu reden, ihnen auch zu vermitteln, dass das sogar Spass machen kann. Sich selber und die Finanzen, weil es gibt einem natürlich auch ein totales Empowerment, wenn man plötzlich merkt, hey, ich kann das selber und es ist gar nicht so schwierig. Und ich glaube, dort, nachher, wenn es um das Investieren geht, bei den Frauen sehen wir noch sehr viel, dass es eine grosse Wichtigkeit ist, dass die Anlagen nachhaltig sind. Mhm. Dass man mit diesen Anlagen etwas Gutes für die Welt macht und nicht nur in Waffen, in Gas und Sachen, die die Umwelt verschmutzen, investieren, sondern dass das quasi Clean Investments sind, mhm. was auch nochmal ein Thema für sich ist. Aber dort sehen wir so ein bisschen den Unterschied bei den Frauen, wo sie wirklich eine andere Ansprache suchen.
Mhm. Philipp, wie siehst du das? Gibt es denn Fehler, die man machen kann? Oder welche Fehler sollte man dann eben vermeiden beim Anlegen?
Ja, da hat es leider ganz viele Fehler, die man machen kann. Das eine ist zum Beispiel, dass man denkt, man ist schlauer als der Markt, dass man auf Einzeltitel setzen und nicht gut diversifizieren. Mhm. Eben das mit nicht alle Eier in einen Korb legen, das wird sehr selten gemacht, leider, aber das war genau das Richtige. Dann denkt man oft auch noch, da gibt es viele Leute, die denken, man muss jetzt abwarten, was ist der richtige Zeitpunkt. Auch das lohnt sich sehr schwer. Das können auch Profis nicht voraussagen, mhm. und spielt auch gar nicht so eine Rolle. Der, wichtig ist eigentlich der Anlagehorizont, dass man möglichst lange dort anlegen und nicht, wenn man dort einsteigen. Und dann gibt es auch noch die, und zwar vorher gedacht, hey, ja, ich bin mir dem Risiko bewusst, aber das erste Mal, wo dort merkt, nicht mehr das machen, dann steigt man noch aus. Ja. Ja. Das sind so eigentlich die Hauptfehler, und wenn man das vermeidet, dann hat man eigentlich schon, mit sagen, 80-90% richtig gemacht, mhm. im Anlegen.
Es gibt wie nicht den richtigen Zeitpunkt. Es ist wirklich jetzt einfach loszulegen.
Genau, ja. Der beste Zeitpunkt ist jetzt.
Ja.
Und ich glaube, der zweitgrößte Fehler, den man machen kann, nachdem dass man gar nicht investiert, ist eigentlich sagen, ich finde die Firma toll, ich kaufe mir jetzt einen Titel von dieser Firma. Das ist wirklich so ein Anfängerfehler, den viele machen. Und dann hat man ein riesen Klumpenrisiko mit dem einen Titel. Und das Zweite, was ich finde, was ganz wichtig ist, dass man auf die Gebühren schaut. Ja. Man kann eine gute Rendite haben, wenn man ein Produkt kauft, das über 2% oder noch mehr kostet. Dann wird die Rendite sofort geschluckt von den Gebühren. Auch dort ist es ein bisschen wichtig, dass man weiss, es gibt ganz viele versteckte Gebühren, es gibt dann auch die Mehrwertsteuer und Stempelsteuer und so weiter. Und das kann dann sich alles aufsummieren. Und selbst wenn man dann eine gute Performance hat von dem Produkt, kann das natürlich dann eigentlich wieder auf ein Null, also auf eine Nullrendite resultieren. Und dort finde ich schon auch sehr, sehr wichtig, dass man auch kritische Fragen stellt und auch ein bisschen weiss, wo es auf die Gebühren drauf kommt. Und eben, wir haben da auch den Money Hacks Kurs, wo wir in einem ganzen Modul oder auch in unserer Membership, wo wir wirklich auch erklären, hey, auf was musst du schauen, weil das ist ein rechter Dschungel, der Gebührendschungel, und jeder weist es ein bisschen anders aus. Und ich finde, das ist ganz ein wichtiger Punkt.
Ja, auf die Gebühren möchte ich noch kurz sprechen kommen, Philipp. Wie finde ich jetzt als Anfängerin heraus, wo die versteckten Gebühren sind? Wie kann ich da in diesem Dschungel Klarheit bekommen?
Ja, also, es sind ja nicht alle Gebühren versteckt, weil sie sehr offensichtlich wie eine Depotgebühr oder eine Ausgabekommission oder eine Gurtage. Die anderen, die eher ein bisschen versteckt sind, auch das mit, wie das Bank muss ja das ausweisen. Das ist oft bei den Fonds die sogenannte TERT, halt eine Expense Ratio. Dort steht das eigentlich drin, was innerhalb von einem Fonds zum Beispiel an Gebühren verrechnet wird. Aber da gibt es natürlich ein Vergleichsportal, man kann das auch anschauen, und auf der anderen Seite, wenn man, ich glaube, noch wichtiger ist, dass man anlegt. Also selbst wenn nach Gebühren ist man meistens besser dran oder fast immer besser dran, als wenn man nicht hätte angelegt. Also ich glaube, der grösste Fehler ist nicht anzulegen. Nachher geht es auch noch darum, natürlich anzuschauen, wie Gebühren sind. Und da gibt es ganz viele eigentlich einfache und kosteneffiziente Möglichkeiten. Jetzt eben gerade wenn man einen ETF-Sportplan zum Beispiel dort abschliessen, da ist man bei den Gebühren eigentlich sehr gut drinnen. Oder da macht man sicher von den Gebühren her nichts Falsches.
Ja, ich denke auch, das ist sicher eine kostengünstige Art zu investieren. Und ganz wichtig ist auch, dass man Gebühren bei den dritten Säulen anschaut. Da sagen wir immer, so als Pi mal Daumen Messgrösse einfach unter 1% Total Expense Ratio, also die TER, das ist so eine Messgrösse. Eben, es gibt dann manchmal noch dazu Gebühren, aber dort sieht man es ein bisschen. Und dort wirklich auch mal überprüfen bei den eigenen 3a. Zahle ich jetzt da 2,8% oder unter 1%? Da gibt es wirklich ganz viele Online-Anbieter, die 3a anbieten. Und das kann auf lange Zeit natürlich schon ein grosser Kostentreiber sein. Oder wenn man seine 3a, die hat man meistens Jahrzehnte angelegt. Und das kann dann richtig viel Geld ausmachen, weil das Geld wird ja immer wieder reinvestiert, oder die Gewinne. Und wenn die kleiner sind, dann ist natürlich auch ein Teil vom Zinseszinseffekt weg auch so ein Schlagwort. Aber das ist eben ganz wichtig, dass man eben das Geld, das man investiert hat, auch immer gerade wieder reinvestiert.
Ja, du hast es Nadine vorhin noch angesprochen, ein nachhaltiges Anlegen. Man hört das immer wie auch mehr.
Ja, für unsere PostFinance ist das Ganze ein wichtiges Thema. Auch wenn man es bei uns insgesamt anschaut, wie der Konzern aufgestellt ist. Aber wir als PostFinance, also nicht nur für unsere Anleger, sondern auch als PostFinance selber, ist Nachhaltigkeit für uns ein wichtiges Thema. Ist. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, auch unsere eigenen Anlagen, also Anlageprodukte wie PostFinance, Portfoliofonds etc. umzustellen auf ESG. Mittlerweile sind, also wenn wir so dort, wo Kunden ihre einzelnen Aktien die kaufen, das E-Trading, die ausschliessen, dann sind wir gleich gegen 80% von unseren Anlagen sind nachhaltig. Also ein wichtiges Thema. Mhm. Wir sehen auch Kundennachfrage, die grösser wird. Also von dem her ein wichtiges Thema. Und wenn man anschaut, ja, wenn man sich überlegt, soll ich jetzt nachhaltig anlegen oder nicht, ist dann die Performance schlecht? Ich glaube, da kann ich auch eine Entwarnung geben. Mhm. Schlussendlich, wenn das eine Nachhaltigkeits-, ein ESG-Nachhaltigkeitsansatz ist, dann ist das auch in vielen Studien gezeigt, dass das nicht irgendwie schlechter rendiert. Da vielleicht schnell der Disclaimer, wie weit man dann mehr Richtung noch greener geht, Impact etc., dann sind wir dann wieder am Punkt von der Diversifikation oder eben, wo man dann vielleicht wieder viel zu wenig Titel drin hat, dann hat es dann schon mehr Risiken, dann kann auch Performance-Angst sein, aber solange man eigentlich einen breiten Nachhaltigkeitsansatz fahren, dann kann man auch so gut tun und anlegen.
Ja, ich möchte noch auf Stichwort ETFs zu sprechen kommen und Fonds. Das ist jetzt immer wieder auch gesagt worden von euch. Es ist ja so, dass ETFs und Fonds sind für viele Anleger attraktiv, weil sie Diversifikationen bieten. Kannst du uns, Philipp, erklären, was das denn konkret bedeutet?
Also fangen wir mal mit einem Fonds an oder vielleicht was der Unterschied ist zu einem ETF und einem normalen Fonds. Ein ETF ist sogenannter Exchange Traded Fund, da kann man auch gerade an der Börse handeln. Das heisst, man hat eigentlich jederzeit sieht man da ganz transparent, was es kostet. Fonds gibt es schon viel, viel länger, hat durchaus auch einen Vorteil. Ich habe vorhin von Portfoliofonds oder Strategiefonds geredet. Da gibt es Instrumente, wo man eigentlich ein ganzes Anlageuniversum, ein ganzes Portfolio, also inklusive Obligationen, Aktien, Gold etc. eigentlich in ein Produkt kann packen, ist eigentlich sozusagen für einen Einsteiger fast das Einfachste. Auf der anderen Seite oft dafür auch ein bisschen höhere Gebühren als in einem ETF. In einem ETF hat man meistens einen Index abbilden, zum Beispiel der Schweizer Aktienmarkt, SMI, oder es gibt auch solche, die die ganzen Weltaktien, All World oder MSCI World, die abbilden. Aber meistens ein Index, wo sie die abbilden. Also dort müssen wir dann vielleicht 2-3 nehmen, wenn man ein ganz schön diversifiziertes Portfolio wette.
Nadine, wie ist das bei euch? Du hast ihn angesprochen, bei Alix ETFs steht er gleich mal an. Wie braucht ihr das bei euch in den Beratungen jetzt? Gibt es etwas, wo ihr wirklich euren Kundinnen sagt am Anfang, es macht Sinn, wenn ihr jetzt mit einem Fonds startet? Oder gibt es irgendwie so eine Strategie?
Also ich muss da auch Disclaimer sagen, wir selber machen keine Beratungen, wir arbeiten mit unabhängigen Vermögensverwalterinnen zusammen, wir haben selber keine Lizenz. Ja. Aber vielen Frauen ist es ein Anliegen, dass sie von unabhängigen Vermögensberaterinnen beraten werden. Man kann auch Finanzberatung machen, die nicht in eine Vermögensberatung hineingeht, einfach mal anschauen, wo stehe ich. Vielleicht auch eine unabhängige Zweitmeinung zu haben, zu einer Strategie, die man vielleicht schon mit jemandem ausgearbeitet hat. Und ja, also was der Philipp vorhin gesagt hat, oder? Es gibt aktive Fonds, oder, wo von Fondsmanager aktiv gemanagt werden. Das kostet, wie gesagt, mehr. Und die Exchange-Traded Funds, die passiv sind, die eigentlich auf einem Leitindizes wie SMI oder Dow Jones oder wer immer basieren oder die passiv sind. Und es gibt eigentlich so eine Wahrheit im Investieren, du kannst den Markt nicht schlagen. Oder? Und darum sind natürlich Passive Investments in dem sind günstiger und langfristig natürlich auch sehr, sehr gut. Obwohl es gibt natürlich schon auch Themenfonds, wenn man sich jetzt um ein Thema oder wenn man einen Fondsmanager kennt oder eine Bank, wo man wirklich weiss, hey, die haben über Jahre sehr, sehr hohe Performance-Rendite. Man muss dann auch noch reinkommen, je nachdem. Aber das kann natürlich auch Diversifikation sein, wenn man schon ein bisschen tiefer im Thema drin ist. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich ganz neu anfängt, sagen wir immer, hey, machen zuerst eure 3 an, legen die an. Und wenn ihr dann immer noch Budget übrig habt zum Investieren, dann fangen wir mal mit ETFs an. Und wie gesagt, es gibt da ganz viele gute Anbieter. Wir gehören dann hoffentlich auch bald dazu. Und wir finden das wirklich einfach auch wichtig, dass das auch ein Volkssport wird oder das ETF-Sparen, wie Philipp gesagt hat, dass man jeden Monat einen Betrag X hat. Ich selber habe mit meinem Mann auch so einen Sparplan. Wir zahlen seit Jahren jeden Monat ein. Und ehrlich gesagt, ich schaue dort nur einmal im Jahr drauf, wenn ich die Steuern machen muss. Und sonst ist das Geld wie auf der Seite. Das ist auch ein Teil von unserer Altersvorsorge. Man muss natürlich auch sagen, wir wissen nicht genau, wo es in Zukunft hingeht mit unseren Renten. Mhm. Und darum ist es natürlich auch wichtig, dass man fürs Alter ein bisschen anfängt, etwas auf die Seite zu tun.
Ja, zum Thema ETF hat ja die NZZ am Sonntag erst kürzlich einen Artikel dazu geschrieben und PostFinance auch erwähnt. PostFinance hat ja im Sommer ETF-Trading eingeführt. Wie viele verschiedene ETF bietet PostFinance, Philipp?
Ja, das ist richtig. Wir haben im Juni gestartet, dass man auch ETF-Sportpläne bei uns im E-Trading kann abschliessen kann. Und wir haben bewusst eigentlich, es gibt etwa 4'000 ETFs in der
Schweiz.
Ist gewaltig, haben wir extra eigentlich für unsere Kunden versucht, eine gute Auswahl zu treffen. Also wir haben bewusst nur 30, also wenn wir auch Sportplan anbieten, selbstverständlich könnte man alle 4'000 bei uns kaufen, aber auch Sportplan sind es 30. Da haben wir eigentlich von den 6 führenden Anbietern je 5 ausgewählt, sodass wir eigentlich alles die abdecken. Oder? Also wir haben Welt, wir haben Schweiz, wir haben Deutschland, wir haben Obligationen, wir haben Gold, wir haben Immobilien, sodass wir eigentlich alles die abdecken, aber wir haben eine Vorauswahl gemacht, sodass es einfacher wird für den Kunden oder noch einfacher wird.
Mhm. Vorher ist noch das themenspezifische Anliegen, ich glaube von dir, Nadine, noch erwähnt worden. Da nimmt es mich auch Wunder, eben, man kann themenspezifisch anlegen, in spannende Zukunftsthemen, die aktuell sind und auch in Megatrends, wie zum Beispiel Demografie oder AI mit Fonds oder Zertifikat. Also da gibt es ganz, ganz viel. Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden, Philipp?
Ja, bei so Themen, oder, muss man halt gleich auch sehen, da ist man gleich nicht ganz so diversifiziert, wie ich vorhin gesagt habe. Also ich finde, es gibt unglaublich spannende Sachen, die einleuchtend sind, wie Demografie. Ich meine, es gibt immer mehr Leute und die Leute werden immer älter und dann muss doch irgendwie wie klar sein, dass auch es mehr Medikamente braucht und mehr Häuser gebaut werden und Infrastruktur und so weiter. Das ist alles einleuchtend, das ist gut. Die Macht nimmt natürlich einen Teil schon vorne weg, aber das andere ist, es ist dann auch gleich wieder nur ein Teil. Oder? Und ich sage, solche Themen sollten sich, wir reden von Kern und Satelliten, für mich ist das ein Satellitenthema, also ich glaube trotzdem, man sollte 80% ungefähr von seinem Vermögen in einen Kern tun, der gut diversifiziert ist, passiv die ganze Welt abbildet und dann macht es durchaus Sinn, wenn man nicht mehr ein Gebiet sieht, in einem Themen als Satellit das dazu zu nehmen. Aber nicht als Einzel, also alles auf AI setzen wäre auch falsch, weil es zeigt sich, das kostet am Anfang sehr viel, ob man das jemals wieder reinholen kann, das ist nicht gesagt. Also auch dort gilt lieber eben nicht alle in ihre Korb legen.
Nadine, du nickst.
Ja, ich kann ihm da wirklich nicht widersprechen. Also das sind Bausteine in einem Portfolio, wo man gewisse Vorlieben oder Sachen, wo man das Gefühl hat, dass er Zukunft kann drin investieren. Aber es sollte nicht das ganze Portfolio ausmachen. Aber es gibt zum Beispiel wenig Gender-Lens-Investment-Produkte. Zum Beispiel ETF gibt es wenig in diesem Bereich. Da kann man zum Beispiel das noch ergänzen mit einem aktiv gemanagten Fondsprodukt. Aber man muss sich einfach bewusst sein, das ist absolut nicht für Einsteigerinnen aus meiner Sicht. Und sollte immer nur eine Ergänzung sein zu einem bestehenden Portfolio, wo man dann quasi gesonderte Interessen hinzufügen kann.
Gibt es ein Risiko, dass man zum Beispiel beim Anlegen mehr verliert als gewinnt, letztendlich? Aber man hat ja auch ein bisschen die Angst, überhaupt mit dem zu starten. Gibt es ein Risiko? Und was sind eure Tipps, um die Risiken zu minimieren?
Ja, also das grösste Risiko ist, wenn man Verlust realisiert. Und zwar in dem Moment verkauft, wo man einen Crash hat, wo die Märkte runterbricht und man kalte Füße bekommt und sagt, jetzt stoße ich das ab. Mhm. Und das muss man natürlich dann machen, wenn man das Geld braucht. Und das ist natürlich der wirklich blödste Moment, um ein Investment zu verkaufen. Darum sagt man immer, das sollte Geld sein, das man auf der höheren Kante hat, das man nicht braucht. Und es ist auch so eine Investmentwahrheit oder einfach nie einen Verlust realisieren. Und deshalb ist es einfach sehr wichtig, dass man einen langen Anlagehorizont hat und auch ruhig Blut bewahrt, wenn es wieder sollte, wie 2008, 2009 zu einer Finanzkrise. Das ist ja eigentlich der Moment, wenn Sale ist oder Markt und man sollte weiterhin investieren und da sollte man nicht von seinem Sparplan Entschuldigung, abweichen, sondern eben einfach durchziehen. Und Angst und Gier sind die zwei Gefühle, Grundgefühle, die einem an der Börse steuern. Und wenn man es schafft, emotionslos da dabei zu bleiben, dann ist man auf der sicheren Seite.
Ja, emotionslos. Wie siehst du das, Philipp?
Ich glaube, man vergisst, dass man, wenn man nicht investiert, eigentlich noch viel grösseres Risiko hat, oder? Und zwar ein sehr reales, noch nicht das eigentlich auch im Einstieg eigentlich gesagt, oder? Man hat schlussendlich auf dem Sparkonto fast immer weniger als die Inflation. Also das heisst, man verliert Geld. Oder? Und beim Anlegen, wenn man das richtig macht, also, und das bedeutet genug lang, also ganz wichtig ist einfach der Anlagehorizont. Das Zweite ist eben in verschiedene Titel. Dann tut man das Risiko, oder noch besser übrigens, noch gestaffelt reingehen. Man nimmt man noch eine, steht man sogar so noch eine Diversifikation über die Zeit sozusagen. Dann tut man das Risiko noch eine kleiner machen, oder? Und je länger man anlegt, wie diversifizierter, wie kleiner wird das Risiko. Und vor allem wird eigentlich auch die Chance viel grösser, dass man einen Mehrertrag macht, oder? An der Börse im Durchschnitt redet man von viel mehr Ertrag, den man generieren kann, als auf dem Sparkonto.
Ja, und man weiss ja auch, oder also die Rendite in den letzten Jahrzehnten war bei Schweizer Aktien zum Beispiel immer um die 7% gewesen, selbst wenn es einmal Einbrüche gibt. Hat natürlich auch mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, dass man auf Wachstum setzt und so weiter. Wenn man jetzt Apokalypse glaubt, oder? Aber dann haben wir ganz andere Probleme auf der Welt, als ob das jetzt noch die Investment gibt. Und ansonsten hat man wirklich, kann man zurückrechnen, 100 Jahre zurück, hat es eigentlich immer ein Wachstum gegeben mit Einbrüchen. Und ich glaube, das kann man sich ja dann auch zunutze machen.
Beim Sparkonto ist es zwischen vielleicht, also in letzter Zeit nicht einmal 1%, aber vielleicht, wenn man es lange anschaut, dann 1-2%. Und man darf nicht vergessen, 7%, es gibt so die 72-Regel, heisst das, 7% bedeutet, 72, durch 7, bei 10 Jahren hat man das Geld verdoppelt und bei 1% wird es eben 72 Jahre gehen. Also das heisst, oder Wenn man nicht investiert, hat man nach mir viel grösseres Risiko, wenn man nicht mehr das Geld hat und es nicht länger und länger nicht brauchen würde, dann hat man ein viel grösseres Risiko.
Wie will die PostFinance den Leuten, den Kundinnen und Kunden, die Anlagemöglichkeiten, die rum sind, es gibt ganz viele, wie ich gehört habe, näher bringen? Und wie informiert die PostFinance?
Ja, wir versuchen eigentlich das Anlegen zu demokratisieren. Das wäre eigentlich unser Anspruch. Das heisst eben, dass wir es für möglichst viel öffnen. Eben das heisst, auch mit kleinen Beträgen ermöglichen, einfach machen, günstige Möglichkeiten. Das wäre unser Plan. Aber eben, wie ich eingangs gesagt habe, ist nachher viel die nicht. Und das aus gewissen Ängsten. Jetzt eben gerade zum Wissen machen wir viel. Oder da gibt es bei uns auch eine Academy. Es gibt, man kann sich beraten und so. Also wir versuchen ganz viel eigentlich natürlich auf der Schiene Financial Literacy zu machen, die Leute zu onboarden. Aber da gibt es vielleicht noch das andere, und das würde ich noch spannend finden von der Nadine, das andere ist, es ist eben oft auch das Interesse noch nicht da bei den Kunden. Ja. Oder? Und das ist eigentlich der schwierige Teil. Oder? Du kannst mit dem Wissen kommen, wie wir jetzt hier einen Podcast machen, aber die Frage, ob es dann die Leute hören, ist dann noch ein anderer.
Hoffentlich.
Ja, natürlich, aber das Interesse ist oft bei denen nicht so da. Und das ist eigentlich der schwierige Teil. Oder? Das heisst, dort musst du eigentlich eher auf die Leute zugehen, du musst dann ausspielen, musst dann anrufen und so weiter. Das ist eigentlich der der schwierige Teil. Und eben das mit den Ängsten, ich sage, man kann das mal probieren, so kann man sich die Ängste nehmen. Man kann mal in eine Beratung, so kann man so sich die Ängste nehmen. Und eben das Letzte, was ich gesagt habe, ist ja eben das mit der, dass man zu wenig Geld hat. Und dort kann ich auch wirklich sagen, also man kann ab 20 Franken investieren. Oder sogar bei der dritten Säule gibt es nicht einmal einen Minimumbetrag. Man kann das wirklich mal ausprobieren und sehr viel in die Richtung machen.
Ja, man kann wirklich mit wenig Geld starten. Und der Philipp hat es ja schon angesprochen, Nadine. Eben die Lust fehlt, aber auch das Wissen. Es ist bei den Leuten gar noch nicht so da und nicht klar, dass man eben längerfristig ja investiert und da in die Zukunft investiert und eben mit so kleinen Beträgen ja kann starten.
Ja, also einmal ist natürlich Finanzbildung ist kein Schulfach, oder? Es ist etwas, wo eigentlich nicht unterrichtet wird. Es wird im Ökonomiestudium nicht unterrichtet, es wird im KV nicht unterrichtet. Also Menschen, die ja selbst, wir haben sogar Freundinnen, die zu uns kommen, die auf der Bank arbeiten und auch keine Ahnung haben. Also es wird ja interessanterweise im Bankenland Schweiz kein Financial Literacy unterrichtet. Und wir merken schon, dass wir die Frauen eigentlich mal auf einer ganz anderen Ebene abholen. Wir rütteln sie auf, wir holen sie auch ein bisschen in ihren Lebensrealitäten ab, wo sie stehen, wo sie vielleicht auch wissen, hey, ich sollte etwas machen, aber eben auch durch ganz viele negative Glaubenssätze zu Geld, zu Finanzen zurückgehalten werden. Und das hat auch Gründe. Das ist jetzt erst einmal eine Generation her, 1987, ist das Gesetz dann in Kraft getreten, neue Ehegesetz. Vorher haben Frauen ja nicht dürfen oder ohne die Einwilligung von ihrem Mann ein Bankkonto öffnen. Sie haben keinen Job dürfen ergreifen, sie haben kein Haus dürfen kaufen. Und also Entschuldigung, ich war dort schon 5 gewesen, das ist also noch nicht so lange her, oder? Man hat das Gefühl. Aber das ist noch nicht einmal eine Generation oder jetzt eine Generation her. Und da braucht es einfach Zeit, um auch vielleicht einen Wandel vom Mindset können hervorzurufen. Und gleichzeitig merken wir, also wir haben ja jetzt sogar noch ein Buch geschrieben, das heisst «Close the Gaps».
Ja, genau.
Da kann man sich natürlich auch ganz viel Finanzwissen und auch sehr lebensnah das einmal ins Haus holen und einmal durchblättern, durchlesen. Wir haben Checklisten, es ist nicht nur ein Ratgeber, es ist wirklich auch ein Manifest, wie die Frauen können ihre Lücken schliessen. Und aus dem heraus versuchen wir die Frauen wirklich daran zu führen, ihnen die Angst wegzunehmen. Wir haben Kurs, wir haben ein Membership, wo man für 19 Franken im Monat sich alles von der App runtersaugen kann, wo man sich in Coachings kann zusammen mit Gleichgesinnten austauschen. Und ich glaube, auch der Gruppenfaktor bei den Frauen macht etwas. Das ist wichtig. Viele haben auch das Setting mit dem Bankberater so in einem Raum auch nicht so gern. Es macht nicht so Spass. Manchmal, wenn der Mann dabei ist, redet er dann nur mit dem Mann. Und als Frau hockt man so ein bisschen wie das dritte Rad daneben. Sondern bei uns stellen wir die Frau in den Fokus. Und ich denke auch, das ist vielleicht etwas, wo die Banken in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben, wo jetzt langsam auch kommt. Aber ich glaube, wir haben so über die letzten 3 Jahre auch dürfen den Trust erarbeiten. Und was ganz toll ist, es hat jetzt eine neue Studie gegeben, im Vergleich zu 2022, wir sind im Oktober 2021 gestartet, 22% mehr Frauen in der Schweiz investieren. Und ich glaube, wir von Alex haben doch ein bisschen dazu beigetragen, dass sich da ein Wandel ergeben hat. Und eben, wir arbeiten auch sehr gerne mit anderen Finanzinstituten zusammen. Oder wir sind ja da nicht allein in einem luftleeren Raum, sondern es geht ja auch darum, Hand in Hand da die nächsten Schritte zu gehen. Und letztlich geht es ja auch um sage jetzt Financial Health, Finanzgesundheit von der Bevölkerung. Weil wir ja auch wissen, dass es eben politisch schwierig ist, zum Beispiel jetzt mit den ganzen Renten und so weiter. Ja, dass man weiss, hey, mit 20 Franken im Monat bin ich eigentlich schon dabei und das ist, alles ist besser, als es auf dem Sparkonto zu behalten. Und noch besser als das, was man für Konsumgüter ausgibt.
Absolut, auch ganz ein wichtiger Punkt. Eben genau das Finanzwissen, Wissen von Mitteln, das macht Alex, das macht Bosch Finance und das machen wir auch mit dieser Podcast-Folge und hoffen, dass wir so ganz viele Frauen und Männer können erreichen. Ich möchte jetzt aber noch einen Blick in die Zukunft mit euch werfen. Philipp, welche Trends siehst du im Anlagemarkt für die nächsten paar Jahre?
Ja, einen haben wir heute eigentlich erwähnt, das ist der Trend zu ETFs. Es ist, wenn wir ins Ausland schauen, wenn wir auf Deutschland schauen, zum Beispiel, da hat die ja, 2010 den ersten ETF-Sparplan abgeschlossen. Mhm. Mittlerweile gibt es über 7 Millionen von denen. Also sogar Ende 2023 war das gesehen. Mittlerweile ist es auch noch mehr. Wir gehen davon aus, in 2-3 Jahren sind das 20 Millionen. Also der Trend wird, wir greifen jetzt auf, der Trend wird sich auch bei uns durchsetzen. Dann sicher die Themen AI und Kryptowährungen, das wird uns auch in den nächsten Jahren begleiten. So, insgesamt auch gewisse Megatrends uns sicher werden begleiten. Aber bei all dem, sage ich gleich immer, das Wichtigste ist immer noch diversifiziert, lange Frist. Es ist einfach wichtig, glaube, egal was für Trends kommen, die gelten schon seit 30, 40 Jahren und werden auch in der Zukunft noch gelten.
Kommen, was wollen. Genau.
Das ist so.
Ja, also ich sehe auch drei Trends, noch ergänzend zu nennen zum Philipp. Ich denke, Digitalisierung wird noch weitergehen. Also Bankgeschäft wird man easy auf dem Handy machen. Da wird alles digital ablaufen. Mit wenigen Klicks kann man investieren. Nachhaltigkeit. Wir müssen etwas machen. Unser Planet hat ziemlich heiß. Und über Geld ist der grösste Hebel, dass man die Finanzströme verändern können. Und über unsere Investments werden Innovationen angetrieben. Und wir haben da eine riesige Chance, um etwas wirklich zu bewirken. Und das Dritte ist für mich Frauen. Ich glaube, Frauen werden Männer beim Investieren überholen.
Ach, das ist eine Ansage.
Und oft investieren sie jetzt schon erfolgreicher,
ja,
muss man sagen,
bereits,
von dem her. Weil
ja.
Die Männer sehr viel eigentlich noch weniger gefeit sind vor Fehlern und sich manchmal eben halt überschätzen.
Das, Männer machen auch viel mehr Trades, oder?
Hin und her.
Ja, Frauen, wenn sie dann mal investieren, haben dann also jedes Buch gelesen, sind sehr, sehr gut educated. Und wenn sie dann den Schritt wagen, machen sie die Geldgeschäfte sehr, sehr gut und nachhaltig. Und ich denke auch, mit dem Shift, den wir jetzt werden sehen, das weltweite Vermögen wird in die Hände von Frauen kommen und diese Frauen werden müssen anlegen. Und das ist ein absoluter Zukunftstrend.
Ja, wir haben ganz viel gehört und wir nehmen auch ganz viel mit. Und kurz zusammengefasst heisst das, der beste Zeitpunkt für den Einstieg ins Investieren, der ist nämlich jetzt. Und man kann schon mit ganz kleinen Beträgen wie 20 Franken starten. Und wichtig ist auch, etwa 3 Monate Löhne auf der Seite zu haben und einen langen Anlagehorizont mitzubringen. Und Geduld, das spielt auch ganz eine grosse Rolle. Und ja, Diversifikation ist wichtig. Setzt auf eine Mischung aus verschiedenen Titeln und Trends wie ETF-Sparpläne, Fonds oder Kryptowährungen. Und informiert euch gut, weil gut informiert sein, das zahlt sich aus. Denn wer nicht investiert, geht auf eine lange Sicht oft das grössere Risiko ein. Danke vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Cetara Rejai. Bis zur nächsten PostFinance-Podcast-Folge.